Während die Gedanken des Herrn erkannt, Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Offenbarung deiner heiligsten Dreifaltigkeit ist die Enthüllung des Geheimnisses aller Geheimnisse. Das heißt, das Allerheiligste, das Herz Gottes, steht im Verstand und im Gemüt des Menschen offen. Und durch die Offenbarung dieser zentralen Wahrheit unseres christlichen Glaubens hat sich natürlich auch das Verhältnis des Menschen zu Gott gewissermaßen verändert. Nicht über lange Zeit hat der liebe Gott daran gearbeitet, um die Menschheit auf diese Wahrheit vorzubereiten und genau genommen natürlich sein auserwähltes Volk. Und als das alte Israel schließlich doch die Versuchung zum Götzendienst letztlich überwunden hatte, in die sie immer wieder gefallen war, dann war es an der Zeit, das innere Wesen Gottes zu offenbaren. Es bestand nicht mehr die Gefahr, dass Israel den wahren Gott als drei Götter angebetet hätte. Und Gott sei Dank dafür, nun muss sich der Mensch nicht mit den Fingerabdrücken Gottes im Buch der Schöpfung zufrieden geben, sondern er kann wirklich das leuchtende Angesicht Gottes, soweit das uns sterblichen Menschen möglich ist, wahrnehmen. Aber dieser Gott, der will nicht nur gekannt, der will geliebt und gepriesen werden. Natürlich, das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit ist ein Geheimnis der Liebe. Wir sehen, dass das Innere des dreifaltigen Gottes durch die Liebe definiert ist und werden davon in einem Moment sprechen. Aber diese Liebe, die Gott selber ist, den vollen Glanz dieser Liebe wird der liebe Gott natürlich erst in der himmlischen Herrlichkeit offenbaren, wenn wir ihn nicht mehr im Spiegel unseres Verstandes, im Spiegel der Schöpfung sehen, sondern von Angesicht zu Angesicht, nicht nur im lichtvollen Glaubensdunkel, sondern in der Vision des dreifaltigen Gottes. Ja, wir wissen, dass Gott gut ist. Und wenn wir das hören, dann denken wir gleich an die Wohltaten Gottes. Aber selbst wenn Gott nie etwas getan hätte, wenn er nie erschaffen hätte, wenn er nie erlöst hätte, wäre er trotzdem in sich unendlich liebenswert. Nicht, wir haben hier ein ganz bewundernswertes Wesen, das allen Lobpreis verdient. Ein Wesen ohne Anfang und Ende, das sein eigenes Ziel ist, das heißt, Gott ist die Vollkommenheit selbst, die Perfektion. Wenn vollkommen ist, wenn etwas alles das ist, was es sein soll, und der Einzige, auf den es wirklich voll zutrifft, ist Gott selbst. Und er braucht nicht nach außen schauen, er braucht nicht irgendetwas anfangen zu tun oder zu lassen, um vollkommen zu sein. Nein, er trägt diese Vollkommenheit in sich, er ist ein Wesen ohne Wechsel und Veränderung, er ist immer identisch mit sich, sich selbst getreu, niemals geht ihm irgendeine Güte ab oder erlangt er sie oder verliert er sie. Nun, das blutige Erlösungswerk unseres Herrn ist zweifelsohne und offensichtlich ein selbstloses Werk und so war es auch die Schöpfung. Das heißt, ein ganz freizügiges Werk, ein Geschenk, das heißt nicht geschuldet, nicht notwendig der göttlichen Güte. Wir müssen nicht meinen, dass der liebe Gott, so wie das bei Menschen ist, nicht, wenn er was geschafft hat oder was geschaffen hat, das ist eine Freude, die besonders die Handwerker kennen, die Künstler, nicht, dass sie sich freuen, über etwas, was vorher nicht da war, eine Güte, die vorher nicht da war. Nicht egal in welcher Form jetzt, aber so war es mit dem lieben Gott nicht. Es hat nicht seine Freude wachsen lassen, dass jetzt auch die Engel und Menschen und die anderen Geschöpfe da waren. Wir wissen ja auch, dass die anderen Geschöpfe für den Menschen sind, die sichtbaren Geschöpfe für den Menschen sind und eben untertan gemacht wurden, wie das ja klar zum Ausdruck kommt in der Heiligen Schrift. Nun, der Mensch sieht den Widerschein der göttlichen Güte in der Schöpfung, und besonders wir hier in dieser wunderbaren Gegend, in der wir leben dürfen, nicht wo scheint vielleicht, dass der Wirt sich etwas länger aufgehalten hat, nicht? Auf alle Fälle fällt es uns nicht schwer, die göttliche Güte zu bewundern, nicht? Wenn wir uns schauen, ich gebe Ihnen jetzt nicht die Liste, nicht der Gründe, warum die Leute hier in die Ferien fahren. Auf alle Fälle, der Mensch findet in der Schönheit der Schöpfung einen Widerschein des Schöpfers, der Schönheit, der Größe, der Allmacht Gottes. Aber unsere besondere Berufung als Menschen ist natürlich zum einen, dass wir uns dessen bewusst sind. Nicht? Das sind wir ja die Einzigen mit den Engeln, nicht die das begreifen können, weil wir Verstand haben. Und zum anderen sind wir berufen, im Besonderen zu einem lebendigen Widerschein der Größe und Schönheit und Güte dieses Gottes zu sein. Nicht nur alles, was der liebe Gott von uns auch erwartet, nicht das Größte und Wichtigste, das immer erwähnt wird, dass wir ihn lieben, all diese Gaben oder auch von denen wir Gebrauch machen müssen, um Gott zu verherrlichen, das sind natürlich zuallererst immer Geschenke Gottes selbst. Das heißt, es ist etwas, was er nicht hat, was wir haben und wir geben es ihm. Natürlich ist er etwas, was wir haben, was er nicht hat, definitiv. Das ist die Armseligkeit, die Schwäche, das hat Gott nicht. Nicht? Und deswegen kann er auf besondere Weise auch seine Güte im Sünder, nicht im Büßer, offenbaren. Nicht? Aber Gott hat nicht unser Schaffen und den Rest der Schöpfung, dass er da was Schönes hat, an dem er sich erfreuen kann. Nein, Gott findet seine Glückseligkeit in sich selbst. Nicht? Gott hat die Fülle, Gott ist die Fülle des Lebens selbst. Und der Mensch, der verlangt nach der Fülle des Lebens. Nicht? Das Leben ist die Perfektion des Menschen, deswegen ist er bereit, alles andere zu opfern, um sein Leben zu retten. Und das heißt auch, dass, ob der Mensch es weiß oder nicht, seine Existenz auf die heiligste Dreifaltigkeit ausgerichtet ist. Natürlich muss er das unter dem Einfluss der Gnade auch freiwillig und bewusst tun. Aber auf alle Fälle besteht eine gegebene Hinordnung auf den dreifaltigen Gott. Warum? Weil der dreifaltige allein grenzenlose Wahrheit, Schönheit und Güte ist, die sich nur bis zu einem gewissen Grad begrenzt, oft auch auf Zeit begrenzt, in den Geschöpfen findet. Und der Mensch will nicht irgendein Leben, nicht, also so notwendig es mitunter ist, dass man versucht, einen Menschen künstlich am Leben zu erhalten, indem man ihm zum Beispiel Flüssigkeit und Nahrung zuführt, nicht weil er selber das nicht mehr bewerkstelligen kann oder weil er einen schweren Unfall hatte, aber niemand träumt davon, dass er nur auf immer so am Leben erhalten wird. Nicht das Leben, das sich der Mensch wünscht. Der Mensch wünscht sich ein Leben in Fülle. Und das betrifft vor allem eben auch seinen Verstand und seinen Willen. Nicht, was uns als Menschen definiert. Die Erkenntnis der Wahrheit, solange es noch was zu lernen gibt, was zu erforschen gibt, hat er keine Ruhe. Nicht, und er sagt nie, es ist genug Güte. Er sagt auch nicht, da ist genug mit der Schönheit. Nein, er ist nie genug. Und deswegen sehnt er sich nach diesem Abgrund der Güte und der Schönheit, die der dreifaltige Gott selbst ist. Ja, wir Christen, wir lieben das Leben, kommt natürlich auch in der Lebensfreude zum Ausdruck, die nur wir haben als Christen, sofern wir wirklich Christen sind. Aber wir lieben das Leben nicht einfach an der Oberfläche oder dem Schein oder Namen nach. Und warum? Weil wir die Familie lieben, die Brutstätte, den Nährboden menschlichen und göttlichen Lebens. Lieben heißt wollen. Das heißt, dass wir sehen, das ist ein hohes Gut. Und wie viele von ihnen bringen und brachten große Opfer dafür, dass sie eine Familie haben. Und wir Christen und die Heilige Kirche kämpfen nicht um die und für die Heiligkeit der christlichen Ehe und Familie. Denn in dieser Ehe, da wird diese Liebe zweier Personen, Mann und Frau, fruchtbar und zeitigt eine Inkarnation. Das heißt, diese unsichtbare, spirituelle, die Ehegatten verbindende und auch körperlich zum Ausdruck kommende Liebe wird sichtbar wie in der Leibesfrucht. Wir wollen natürlich die Dreifaltigkeit keine Familie nennen, auch keine Gesellschaft. Aber wir sehen, dass dieser Gott, der die sich selbst schenkende Liebe ist, dass sich diese Dreifaltigkeit im sozialen Wesen des Menschen widerspiegelt. Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein, weil Gott nicht allein ist. Und wie sehr das wahr ist, das sehen wir, brauchen wir noch um uns schauen. Warum sind die Menschen so unglücklich? Warum sind die Menschen so krank? Vor allem in ihren Herzen, in ihren Seelen. Warum? Weil sie einsam sind. Und man kann einsam sein inmitten vieler Menschen, weil sie sich isoliert haben durch die Sünde. Nicht durch die Selbstanbetung, den Stolz, die rücksichtslose Genusssucht haben sie sich isoliert, zuallererst vom himmlischen Vater, haben sie sich ausgeschlossen von der Familie Gottes und dann natürlich trennt die Sünde uns auch vom Nächsten. Und wir werden immer mehr abgeschottet in uns selbst und so wird der Mensch krank, weil es nicht gut ist, für den Menschen allein zu sein. Jedenfalls, der Vater zeugt den Sohn ewiglich, von Ewigkeit in alle Ewigkeit teilt er sein göttliches Sein und Wesen mit. Alles teilt er ihm mit, nur nicht das Vatersein, das kann er nicht mitteilen. Was wir damit betrachten dürfen, das ist ein göttlicher Erkenntnisakt. Nicht? Das heißt, dass der Sohn das lebendige Abbild des Vaters ist. Genauso wie ein Wort oder auch ein Gedanke ein Abbild dessen ist, was in meinem Kopf, in mir vorgeht. Nicht gerade, sagen wir mal, das gesprochene Wort ist ein Abbild des geistigen Wortes, das in meinem Kopf ist, dass ich ja Ihnen nicht, ich kann Ihnen nicht ein geistiges Wort kommunizieren, ist ja keine Enge. Nicht? Aber genauso wie dieses gesprochene Wort Ausdruck des geistigen Wortes hoffentlich ist, das in meinem Kopf ist, genauso ist von Ewigkeit der Sohn der vollkommene Ausdruck, Verkörperung des ewigen Vaters. Und der Vater kennt sich im Sohn und sieht seine eigene unendliche Güte und liebt sie natürlich. Und der Sohn liebt den Vater, die Quelle seiner Güte. Und weil es sich natürlich hier um die Tätigkeit zweier unendlicher Personen handelt, die gemeinsam ein unendliches Objekt umfangen, nämlich die göttliche Güte, darum ist hier auch etwas Unendliches und Persönliches, nämlich die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Darum geht der Sohn vom Vater aus, der Vater von niemand und der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn. Und wir sehen, wie in Gott Erkenntnis und Liebe untrennbar sind. So findet der liebe Gott seine Glückseligkeit, nicht indem er sich selbst erkennt von Ewigkeit und seine Güte will, liebt. Und bei uns ist es auch so, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Der Mensch selbst, wenn er was Böses will, ist irgendetwas Gutes, was er daran will. Das ist eben die Schwierigkeit. Nicht? Wir täuschen uns manchmal, dass wir ein geringeres Gut zu hoch schätzen und die hohen Güter die niedrigen opfern. Aber wann immer wir Güte erkennen, dann braucht uns niemand zu befehlen oder zu zwingen und sagen, du musst das lieben, du musst danach verlangen. Das ist etwas ganz Natürliches. Und Gott tut nichts anderes. Natürlich irrt er sich nicht in dem, was er liebt. Nicht? Er erkennt sich selbst, er will sich selbst als das höchste grenzenlose Gut und alles andere, was er will, das will er nur im Hinblick auf sich selbst, auf seine eigene Verherrlichung. Und so ist dieses große Fest, liebe Christen, Ausdruck an und Erinnerung an die wahre Natur der Liebe, auch der menschlichen Liebe. Diese Liebe ist, wenn sie echt ist, total sich selbst schenkend. Die Liebe kennt kein Maß, nicht man gibt alles, was man ist und hat, was man geben kann. Es gibt kein Mein und Dein. Die Liebe hört nie auf. Nicht die Liebe ist ewig, dauerhaft. Eine Liebe auf Zeit ist keine Liebe. Genauso wie eigentlich die Eigenliebe auch keine wirkliche Liebe ist, die unordentliche. Und natürlich ist die Liebe fruchtbar, wenn wir das in der Dreifaltigkeit sehen. Der liebe Gott steht nicht als eine Person da, sondern er ist drei Personen. Es gab nie und es wird nie geben einen Moment in Gottes zeitloser Ewigkeit, wenn er aufhört zu lieben. Und die Gottesliebe hat die Schöpfung und die Menschwerdung zur Folge. Und darum, liebe Gläubige, wie im Kanon der Heiligen Messe, wenn sich das Erlösungsgeheimnis in der Heiligen Wandlung erneuert, dann bleibt uns nur noch mit der Kirche die Sprache der Liebe, die Stille, weil alle anderen Worte unzulänglich geworden sind, dieses Geheimnis nicht ausdrücken können und darum schweigt man. Und so ist es nicht anders, wenn wir hineinschauen in die Sonne der Geheimnisse des christlichen Glaubens, wenn wir hineinschauen in das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Unmöglich ist es, dieses Geheimnis ganz und gar zu kennen. Der Verstand versagt, die Stimme schweigt, nicht nur die meine, sondern auch die Stimme der Engel, die sich das Angesicht verhüllen vor der göttlichen Majestät. Und gemeinsam beten wir an, Liebe glühend, den Gott, der die Liebe selber ist, den wir kennen dürfen, wie er ist in sich, nicht nur, wie er sich äußerlich durch die Schöpfung, durch seine Werke zu erkennen gibt, aber eben nicht zur Gänze, denn er wohnt in unzugänglichem Licht. Und so möge unsere Seele ausrufen, nicht wie im Introitus schon vernommen, gepriesen sei die heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte Einheit. In Ewigkeit wollen wir sie preisen, weil sie Barmherzigkeit an uns getan. Die Barmherzigkeit des Vaters wollen wir anbeten, der seinen Sohn von Ewigkeit zeugte und liebt, der uns aber auch so liebt, dass er für uns dahin gab, die Barmherzigkeit des Sohnes, der uns, um uns zu erlösen, einer von uns wurde, in diese Welt kam und starb. Und die Barmherzigkeit des Heiligen Geistes beten wir an, der herniederstieg in unsere Seelen, um uns die Gottesliebe mitzuteilen und uns auf immer und ewig zu Teilhabern der göttlichen Natur zu machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.